Ich habe jetzt Susanne Rappe-Weber in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Du bist von der Jugendburg Ludwigstein und vom Archiv der Jugendbewegung. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Burg und vielleicht auch zu dem Archiv sagen.
Ja, also diese Burg liegt mitten in Deutschland, im hessischen Witzenhausen. Die ist seit 1920 so ein Zentrum der deutschen Jugendbewegung gewesen. Und unser Archiv der deutschen Jugendbewegung beschäftigt sich und sammelt schwerpunktmäßig genau zu diesem Bereich, diese bürgerliche Jugendbewegung, Wandervogel, bündische Jugend vor 1933. Und dem, was dann nach 1945 neu daraus hervorgegangen ist, also von den Gruppen, den Jugendgruppen, die sich in diese Tradition gestellt haben. Das ist der Schwerpunkt unserer Archivarbeit hier.
Also so explizit so die bürgerliche Jugendbewegung am Anfang des
Jahrhunderts. Ja, genau. Also das ergibt sich so ein bisschen aus der Selbstverortung derjenigen, die in diesen Bewegungen gewesen sind. Die haben ja auch diese Sammlung durchgeführt und da gibt es tatsächlich ja so Trennlinien, dass sich die Arbeiterjugendbünde selbst sozusagen ihren Erinnerungsort geschaffen haben und die bürgerlichen Bünde eben auch. Und wir stehen für diese bürgerliche, etwas längere Tradition, die eben bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.
Ja, jetzt das Interview, das soll halt um die Weimarer Republik gehen. Vielleicht kannst du erstmal so einen Überblick geben, was für Jugendbewegungen es in dieser Zeit denn so gab.
Ja, das Besondere ist, dass nach dem Ersten Weltkrieg durch die neuen demokratischen Möglichkeiten in der Weimarer Republik sich das, was vorher da war an Jugendbewegung, nämlich der Wandervogel, sehr stark ausdifferenziert hat. Also es gab jetzt eine Erlaubnis für Parteien, Verbände, Gruppierungen, sich offen zu betätigen und entsprechend haben diese Gruppen, also Jugendgruppen, gegründet mit den entsprechenden politischen und weltanschaulichen Ausrichtungen. Und es hat sich aber auch behauptet, so eine Szene unabhängiger Jugendbünde, die aber in sich auch differenziert war. Also ich sag mal von Anarchismus und linken Utopien oder Gesellschaftsentwürfen bis zu zunehmend dann auch rechten und sogar nationalistischen und völkisch beeinflussten Gruppen war so ziemlich alles dabei. Und das ist ein Unterschied zum Wandervogel im Kaiserreich, der konnte noch so eine Art Einheit repräsentieren. Also das Spektrum ist sehr weit. Und wenn ich das vielleicht auch gleich sagen kann, dieser Begriff bündische Jugend, der hat im Grunde auch so mindestens zwei Aspekte. Also einerseits ist das im Kern das, was ich gerade gesagt habe, diese unabhängigen Bünde, die frei von Erwachsenenorganisationen sich zusammengefunden haben. Und andererseits, weil das so enorm einflussreich gewesen ist, das war einfach sehr cool in der Zeit, das, was die sich sozusagen an neuen Formen des jugendlichen Zusammenlebens ausgedacht haben, das war so cool, dass dieser Begriff bündisch von ganz vielen anderen Gruppierungen auch so adaptiert worden ist. Also zum Beispiel auch eine evangelische Jugend will bündisch sein oder Pfadfinderbünde wollen bündisch sein und so weiter. Also der Begriff ist dann so ein bisschen schillernd, aber im Kern sind es eben diese unabhängigen Bünde, die sich da speziell dann nach 1918, 19 gründen.
Vielleicht kannst du noch mal so die, ich sag mal, Gegenseite oder den anderen Teil mit der Arbeiterjugend ein bisschen beschreiben, wie der sich organisiert hat.
Also da ist eben gerade das wichtig, dass sie jetzt freie Entfaltungsmöglichkeiten haben. Das war ja im Kaiserreich nicht so. Da gab es ja viele Verbote und Beschränkungen. Und in der Arbeiterjugend kommt es dann entsprechend auch zu einer Ausdifferenzierung. Da gibt es einmal die Parteijugend im engeren Sinne, also unter anderem die jungen Sozialisten oder die kommunistische Jugend. Und andererseits, jetzt auf der sozialistischen Seite, bildet sich da auch so etwas wie eine unabhängige Jugendgruppe heraus, die Falken. Also die setzen sich eher für so eine kulturelle, gesellige, bildungsorientierte, freizeitorientierte Selbstorganisation von jungen Leuten ein. Also auch da eine Ausdifferenzierung auf der Seite der Arbeiterjugend und die Formen, in denen da bündisch sozusagen gelebt wird, also mit Wanderungen, mit der Gründung von eigenen Heimen, die werden auch Nester genannt und so weiter, da ist das gar nicht so unähnlich wie in der bürgerlichen Jugend, aber man bleibt da schon unter sich und natürlich sind die politischen Ziele, denen sich ja dann auch diese Falken verschreiben, sind andere als in der bürgerlichen Jugend. Die streben natürlich weiterhin eine Emanzipation der Arbeiterklasse an und beteiligen sich dann als Erwachsene auch an den entsprechenden politischen Arbeiten dieser Richtung.
Kommen wir nochmal zurück zu den Wandervögeln. Also die gab es ja schon seit Anfang des Jahrhunderts. Und die wurden ja irgendwann auch älter und erwachsen. Was ist denn so aus diesen Leuten vom Anfang des Jahrhunderts geworden? Wie haben die sich dann weiterentwickelt?
Ja, da kann ich erstmal sagen, da gibt es eine rege Forschung dazu, denn es ist ganz interessant, dass sich diese Wandervogeljugend, das sind also Leute, die so geboren sind 1880 bis 1900, die verstehen sich so ein bisschen als Jahrhundertgeneration, die haben sehr viel über sich selber geschrieben und nachgedacht, deshalb hat man da auch eine gute Grundlage und sie sind, wie gesagt, auch beforscht worden, denn die machen dann ja quasi im 20. Jahrhundert alles mit, was da sich so ereignet von Kriegen, Diktatur und so weiter, wie verhalten die sich, was wird aus ihnen. Also viele neigen diesen Lebensreform-Themen zu, also sowas wie gesunde Ernährung, Freikörperkultur, ja, viele andere Aspekte dieser Lebensreform, das machen die sich zu eigen und finden da auch, also das findet da viel Zustimmung. Ein wichtiger Punkt ist natürlich der Nationalsozialismus, der diese Wandervögel der ersten Stunde dann ja schon als Erwachsene erreicht. Und da muss man eben sagen, dass die in großen Teilen mehrheitlich dem Nationalsozialismus, so wie die Mehrheit der Bevölkerung damals eben auch dann am Ende der Weimarer Republik zustimmt. Also da gibt es hohe Zustimmungswerte zum Nationalsozialismus. Etwas, womit die sich dann natürlich nach 1945 auseinanderzusetzen hatten, mehr oder weniger reflexiv, muss man sagen.
Ja, so ganz überraschend kommt das nicht. So eine gewisse völkisch-nationalistisch-militaristische Tendenz hatten Teile der Wandervögel oder große Teile schon vorher. Aber es gab ja auch diesen Lebensreformarm und da gab es ja auch solche Ansätze wie Reformschule. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, die Reformschulen, die entzündeten sich ja an einer Kritik schon der Schulverhältnisse im Kaiserreich. Da sind unter anderem Landerziehungsheime neu gegründet worden, aber eben auch solche freien Schulgemeinden als sozusagen Versuchsformen, den autoritären Bildungsanstalten des Staates da etwas entgegenzusetzen. Und da haben sich dann tatsächlich auch viele, die aus dem Wandervogel kamen, aus den Reformbünden, die sind da als Pädagogen und auch Pädagoginnen eingestiegen und haben da ganz eindrucksvolle Ergebnisse erzielt, natürlich immer nur im Rahmen kleiner Versuche, oft auch auf Internatebene und mit entsprechend ja begütertem Hintergrund in der Elternschaft, aber ob im Wickersdorf im Thüringischen oder an der See. Es gab also verschiedene Reformschulen, die da wirklich eindrucksvoll gezeigt haben, wie gutes Lernen gelingen kann. Koedukativ, Mädchen und Jungen, naturbezogen, viel Kultureinbezug, Musik und Kunst. Da gibt es auch eine reiche Überlieferung dazu.
Wie sah das eigentlich so in den europäischen Nachbarländern aus? Also war das so eine deutsche Bewegung, die Wandervögel, oder gab es das woanders auch?
Also von diesem Phänomen Wandervogel, was ja vor allem das Kaiserreich geprägt hat, da gibt es tatsächlich keine direkten Vergleiche zu anderen Ländern. Aber wenn man das Feld ein bisschen weiter öffnet und sagt, wo finden wir denn auch Jugendgruppen, die sich der Natur zuwenden, die auf jugendliches Eigenleben pochen, dann wird man da sehr wohlfündig. Ich meine, die erste zeitlich vergleichbare Form sind ja die Pfadfinder, ein Ansatz, der aus England kommt, aber schon eben nach dem Ersten Weltkrieg gibt es Kritik an dieser Pfadfindermethode, die ja in Teilen sehr strikt ist. Und da gibt es sowohl in England als auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern naturbasierte neue Formen, die da ausprobiert werden, also wo weniger das Lager und die Lagerdisziplin und mehr die kleine Gruppe und das Erlebnis im Vordergrund stehen bei der Arbeit mit jungen Leuten, die ausprobieren. Und das wäre dann gerade bei den Pfadfindern so ein Ansatz, wo man auch nach weltumspannenden Verbindungen gucken kann, wo so etwas ausprobiert worden ist, jeweils dann im Kontext der Länder, was da möglich war. Schulformen bedingen und politische Systeme nehmen da ja Einfluss, was möglich ist.
Ja, so ein interessanter Punkt der Wandervögel war, dass es halt auch schon relativ früh offen für Frauen oder Mädchen halt war. Also teilweise sogar gemischt mit den Jungen, aber ich glaube, bei den Wandervögeln war das dann schnell auch wieder getrennt. Oder vielleicht kannst du ja mal die Entwicklung, welchen Einfluss da Frauen und Mädchen hatten, ein bisschen beschreiben.
Wir haben im Wandervogel tatsächlich schon ja bis zu einem Drittel derjenigen, die sich da eingetragen haben, die mitgewandert sind, mitgemacht haben. Ein Drittel davon waren Mädchen und junge Frauen. Die fehlen zwar in den Führungsreihen, es gibt da kein grundsätzliches Umdenken, aber zumindest diese Möglichkeit der gemeinsamen Freizeitgestaltung, der Teilhabe an solchen Naturabenteuern und so weiter und auch das Erproben von kameradschaftlicher Begegnung mit Jungen, das ist da alles schon erprobt worden im Kaiserreich. Und in der Weimarer Republik, wie gesagt, Ausdifferenzierung, da gibt es weiterhin solche gemischten Bünde, sehr einflussreich sind aber auch Stimmen, die im Grunde stärker diese Unterschiedlichkeit von Jungen und Mädchen herausheben und dann das Zusammenagieren beider Geschlechter quasi für unmöglich erklären. Also es kommt immer mehr zu Abgrenzungen und dann zu reinen Mädchenbünden auch, die sich dann nicht nur gezwungenermaßen, sondern teils auch aus eigener Überzeugung bilden. Und das sind natürlich ganz interessante Punkte, selbst wenn die nicht auf der sozusagen im linken Spektrum zu finden sind und vielleicht auch nicht als unangepasste Jugend firmieren, kann man aber doch sagen, dass diese Versuche der Selbstorganisation, der Selbstbildung, des Ausprobierens von demokratischen Umgangsformen für junge Frauen eine ganz außerordentliche Bereicherung dargestellt haben, die ihren weiteren Lebensweg enorm beeinflusst hat. Gerade weil sie natürlich viel mehr Schranken zu überwinden hatten, um dieses Stückchen Freiraum für sich sozusagen zu erobern gegen Ansprüche und Vorstellungen, die da von außen kommen. Das ist sehr eindrucksvoll.
Ja, und in eurem Archiv der Jugendbewegung, da habt ihr unter anderem auch Tagebücher einer Leipziger Mädchen-Freischargruppe aus dem Jahr 1930. Und du meintest ja, vielleicht wäre es ganz spannend, da so ein paar Sachen von vorzulesen. Vielleicht magst du es einfach mal machen.
Ja, ich habe hier mal so eine Stelle rausgesucht, die sowas vom Alltag dieser Mädchengruppen ganz gut repräsentiert. Das ist geschrieben von einer Inge und sie schildert da einen Abend im Januar 1930 in einem Nest. Also Nest ist die Bezeichnung für so einen gemeinsamen Raum. Ein Nest bei Anneliese. Ich lese mal vor. Bei gemütlicher Beleuchtung saßen wir um einen kleinen Tisch herum. Elli und Hilde fehlten. Am Anfang lasen wir einen Brief von Inge vor und mussten dann noch allerhand Sachen wegen Gau und Bundeskasse, Zeitfrist, Stempel und so weiter erledigen. Wir lernten Trum-Trum und Tram-Tram. Unser Singsang klang eigentlich schon ganz gut. Diesmal las Hertha Rilkes Briefe weiter, bis zum Schluss, die sind wundervoll. Zuletzt sangen wir noch, ich bin der Mönch Waltramus, und dann gingen wir sehr spät auseinander. Es geht ganz gut, finde ich, besser als ich vorher dachte. Wir müssen uns noch ein wenig beschnüffeln, ehe wir uns dann was Bestimmtes zu arbeiten vornehmen können. Das ergibt sich dann auch viel eher, ich freue mich, Inge. Ja, das war so ein Zitat, das ist also ein kleines Büchlein, das liegt dann in diesem Gruppenraum aus. Diejenigen, die teilgenommen haben, tragen sich da ein, es ist wie so ein kleines Protokoll, es wird auch so reihum befüllt. Und ich finde, es kommt ganz gut zum Ausdruck, einerseits das gemütliche Setting, was sie sich da ausgesucht haben, die gleichen Stimmen untereinander, da ist jetzt also keine ausgesprochene Führerschaft aktiv, sondern alle sind an so einem Abend gefragt, sich da zu beteiligen. Es gibt diesen Bezug, dass sie an einer Organisation teilhaben und andererseits aber sehr auch auf dieses Miteinander setzen. Wir müssen uns beschnüffeln, wir müssen erstmal so eine Freundschaft untereinander entwickeln und dann nehmen sie sich aber auch Ziele vor. Also sie wollen an etwas arbeiten, sie wollen auch nach außen wirken, das tun sie später auch, aber die Basis ist eben Freundschaft, es ist nicht so eine Organisation an sich, sondern diese Jugendgruppe, diese Clique, ich finde, das wird da ganz schön deutlich.
Mhm. Ja, bin ich auch. Ich würde mal so dieses Zitat von Inge oder ihren Beitrag da in diesem Tagebuch mal so als Schlusspunkt nehmen und würde mich dann recht herzlich bedanken bei Susanne Rappe-Weber von der Jugendburg Ludwigstein bzw. dem Archiv der Jugendbewegungen.